Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu Spieltrieb Episode Nummer 21. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Ludwig Ruf vom TSG Research Lab. Ich habe mit Ludwig an der TU in München studiert und wir sind uns an der DVS-Tagung über den Weg gelaufen und haben dort vereinbart, dass wir nochmal eine Episode zusammen aufnehmen. Ludwigs Spezialgebiet ist unter anderem die biologische Reifung und dieses Thema hatten wir auch schon in vorherigen Podcasts, unter anderem mit Professor Martin Lames, das war unsere Episode Nummer 1, und mit Stevie Brunner vom Schweizer Fußballverband. Mit Ludwig unterhalte ich mich in dieser Episode darüber, welche Probleme die biologische Reifung mit sich bringt, aber auch welche Chancen darin stecken und wie wir als Trainer, Scouts, aber auch als Athletiktrainer mit der biologischen Reifung arbeiten können, beziehungsweise sie für unsere Vorteile nutzen können, um Spieler bestmöglichst auszubilden. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Episode Spieltrieb.
Spieltrieb, Doppelpass.
Ludwig, schön, dass du hier bist. Wir zwei kennen uns tatsächlich von unserem Studium an der TU in München, haben uns dann nochmal getroffen bei der DVS-Tagung, wo wir auch einen Sonderpodcast zu gemacht haben. Den Link dazu setze ich auch in die Shownotes. Erzähl doch mal den Zuhörern, wer du bist, wo du herkommst, was du für Stationen gemacht hast und wieso du im Fußballbereich und in der Sportwissenschaft tätig bist.
Erstmal vielen lieben Dank, dass ich überhaupt hier sein darf. Eigentlich auch eine gewisse Ehre, wenn man die anderen Podcast-Gäste hier betrachtet. Zu mir, ich bin mittlerweile jetzt bei der TSG Research Lab zuständig und tätig. Vorher war ich im Fußball tätig. Ich habe natürlich Fußball gespielt. Zu Beginn des Studiums habe ich dann aufgehört, weil es einfach keinen Sinn mehr gemacht hat. Hat nicht gereicht vom Fußballerischen her. Habe dann Sportwissenschaft studiert, dadurch kennen wir uns ja. Habe währenddessen schon Praktika im Athletiktraining-Bereich gemacht und es war eigentlich der Bereich schon, wo ich mir gedacht, das könnte was werden. Das hat mich wirklich interessiert. Bin dann für meinen Master ins Ausland nach Großbritannien, habe dort einen Master in Strength and Conditioning, also Athletiktraining eigentlich studiert, war dann super, super glücklich und happy eigentlich, dass ich noch ein Praktikum im Anschluss direkt gefunden habe und zwar in Australien, also ganz anderes Ende der Welt, bei Adelaide United, habe dort ein Jahr bei den Profis als Athletiktrainer, Sportwissenschaftler verbracht und hab dann wieder eine glückliche Position bekommen, dass ich eine Promotion anfangen durfte in Saarbrücken an der Universität des Saarlandes im Bereich Load Monitoring im Jugendfußball und habe währenddessen die 2 Jahre, die ich dort war, schon beim 1. FC Saarbrücken im Nachwuchsbereich auch als Athletiktrainer gearbeitet, vor allem in den älteren Altersgruppen ab U15 aufwärts bis zu U19 und jetzt im Mai war es, April, kam dann der Cut nach den 2 Jahren Saarbrücken und bin dann zur TSG Research Lab gegangen, die in Hoffenheim ansässig ist und dort als Wissenschaftler sozusagen im Bereich Physiologie zuständig.
Und wieso Athletiktrainer und nicht normaler Fußballtrainer oder Sportpsychologe?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, das war so, Fußballer ist... Als Fußballtrainer habe ich, glaube ich, nie diese wirkliche wahnsinnige Leidenschaft gefunden. Ich kann mich erinnern, damals noch, als so der größere Hype sozusagen auch Deutschland übergeschwappt ist, 2004, 5, 6, mit Jürgen Klinsmann und den ganzen Methoden, da kam das so ein bisschen in die Medien und da kam das auch für mich in Präsenz sozusagen und da haben wir dann gedacht, das könnte was Spannendes sein und da hat es einfach gleich Klick gemacht. Und dadurch, du weißt, bei uns im Studium war relativ viele psychologische Inhalte, da hat es nie so wirklich sofort Klick gemacht und das war einfach beim Athletischen, da war einfach gleich Klick da eigentlich sozusagen und ja, so kam das zustande.
Dann warst du in Australien, wir hatten ja auch vor ein paar Episoden den Thomas Broich bei uns. Deine Erfahrungen dort, weil vor allem Thomas hat gemeint, es ist deutlich physischer dort alles und ein anderer Fußball, den die dort spielen. Was kannst du da zu der Thematik
sagen? Ja gut, da würde ich dem Thomas nicht widersprechen, denke ich. Ich habe auch im Austausch mit den Spielern eigentlich das Gleiche gehört. Wir hatten damals 2, 3 europäische Spiele auch, das ist eigentlich fast jede Mannschaft hat es ja, im Team und die haben genau das Gleiche bestätigt eigentlich, dass dort wesentlich physisch ist, vor allem auch dadurch, dass die Schiedsrichter wesentlich weniger abpfeifen, mehr oder weniger. Und dadurch kommt einfach das automatisch zustande. Fußballerisch natürlich nicht auf dem Niveau vermutlich, dafür im sportwissenschaftlichen Bereich, im athletischen Bereich vermutlich weiter als zumindest vor 5 Jahren hier in Deutschland.
Und dann warst du in Saarbrücken für deine Doktorarbeit oder schreibst immer noch dran und warst ja beim FC Saarbrücken ist es, ne? Auch als Athletiktrainer tätig. Wie kam es dazu?
Das waren eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Also die Promotion kam zum ersten. Das war ein formales Auswahl-Selektionsprozess sozusagen, wo ich genommen wurde. Und ich habe damals von Anfang an gesagt, ich hätte richtig Lust, noch nebenbei in der Praxis einen Fuß zu haben, weil ich einfach diese Kombination extrem spannend finde und einfach sehr gerne das kombinieren möchte, weil die Forschung, die mir am Herzen liegt oder die ich auch mache in der Promotion, angewandt ist. Und wenn man was Angewandtes macht, dann muss man irgendwie so ein Gefühl haben, was so wirklich auf dem Platz und der alltäglichen Arbeit passiert und auch natürlich, um Probanden zu rekrutieren, was natürlich auch klar ist. Und da war das natürlich sehr, sehr naheliegend und so bin ich sowohl auf den ersten FC Saarbrücken zu sprechen gekommen, aber auch dann über meine Betreuer, Sabrina Skorski, hat dort auch so einen direkten Kontakt gehabt, weil der Saarbrücken recht klein ist, kennt man sich relativ gut und so kam das dann zustande, dass ich das separat gemacht habe, aber auch für mich dann verbunden habe.
Dazu gibt es auch einen Fernsehbeitrag tatsächlich über dich. Den werde ich auch in die Shownotes packen. Dann sieht man mal, wie du auch auf dem Platz arbeitest. Du warst dann oder bist jetzt beim TSG Research Lab. Was kann man sich darunter vorstellen? Das hört sich ja sehr futuristisch an. Man weiß ja, die TSG ist da Vorreiter in vielen Bereichen. Erzähl doch mal, um was es da genau geht.
Genau, das Research Lab ist futuristisch und soll auch so sein, glaube ich. Innovation ist uns wichtig in dem Bereich. Wichtig ist dazu sagen, dass wir eine gemeinnützige GmbH sind sozusagen. Das heißt, wir wollen Forschung machen aus dem Spitzensport, aber auch aus dem Breitensport für die Gesellschaft raus, für alle, dass sie zugänglich ist sozusagen. Und wir haben da zwei Schienen, einmal die Psychologie und einmal die Physiologie. Und ich bin natürlich mehr in der Physiologie zuständig. Und meine Steckenpferde, würde ich mal sagen, sind so mehr in die Richtung Belastungssteuerung, wieder biologisches Alter. Bei einer anderen Komponente zum Beispiel haben wir Kognitionspsychologie, Compassion beispielsweise, aber auch arbeiten wir mit geriatrischen Patienten zusammen oder mit ganz normalen Patienten, die einfach wieder in der Revolution da sind oder mit Feuerwehrleuten in der Kognition. Also die Bandbreite und das Spektrum ist sehr, sehr breit und wir wollen einfach da Forschung betreiben, auf einem hohen Niveau Innovation reinbringen für die Allgemeinheit.
Auch da kennt man ja einige Beiträge, wo dann die sogenannte Helix zum Beispiel angewandt wird. Also man steht in einem Raum und dann 360 Grad muss man gewissen Punkten oder gewissen Spielern folgen zum Beispiel. Auch da kann man mal einen Link in die Shownotes reinsetzen, damit man da noch ein genaueres Gefühl dafür bekommt. Hauptthema heute, wieso du hier bist oder wieso ich gesagt habe, es wäre ultra spannend, mit dir ein Gespräch zu führen, weil ich es auch vor allem mit Stevie Brunner vom Schweizer Fußballverband davon hatte, mit ihrem Futeco-Ansatz, ist das Thema biologische Reifung. Wenn wir jetzt ein Videopodcast wären, würde ich dir zwei Bilder zeigen. Einmal von Lukaku, wie er als Spieler an der Seitenlinie oder an der Mittellinie steht, mit einem Gleichaltrigen als 15-Jähriger, glaube ich. Das kennt man ganz oft. Und letztes Jahr kam ein Bild von einem Ajax-Spieler, vor allem in Twitter und Instagram, auf, der zwei Köpfe größer ist als ein Gegenspieler von Feyenoord, war es, glaube ich. Das ist ja, glaube ich, so das Prägnanteste oder das was die meisten Leute dann verstehen und auch sehen, wenn es ums Thema biologische Reifung geht. Du hast einen Artikel drüber geschrieben, den ich sehr, sehr gut fand, den wir auch lange bei uns intern diskutiert hatten. Der war biologische Reifung, Bedeutsamkeit und Auswirkungen auf die Entwicklung des zukünftigen Elite-Fußballspielers. Erzähl doch mal, was ist denn biologische Reifung, so dass es auch der einfache Breitensporttrainer und vielleicht auch der ein oder andere NLZ-Trainer versteht? Mhm.
Also biologische Reifung, wie es der Name eigentlich sagt, bezieht sich auf das biologische System, also auf den Körper an und für sich. Und innerhalb des Körpers von 10 Jahren bis 20 Jahren passieren ja ganz viele Dinge. Und in dem Zeitalter sozusagen entwickeln sich alle Organe, alle Systeme, sowohl das Herz beispielsweise als auch die Niere, aber auch die Muskulatur, Sehnen, Bänder, Knochen, alle weiter, bis man bei 100% rauskommt, bis man sozusagen voll ausgewachsen ist. Und wie man dorthin kommt, ist eigentlich das die Frage. Und jeder ist da irgendwie anders. So wie bei der Autobahn. Der eine hat ein extrem schnelles Auto und der andere hat ein bisschen langsameres Auto. Aber am Ende des Tages kommen sie von A nach B. Das heißt, sie kommen am Zielort an. Und so ist es eigentlich bei allen Nachwuchs oder bei allen Sportlern und allen Nachwuchsjugendlichen, dass alle Prozesse, die im Körper ablaufen, irgendwo unterschiedlich vom zeitlichen Timing ablaufen. Und sowohl innerhalb einer Person, Das heißt, einmal passiert als erstes der Wachstum vom Fuß beispielsweise. Danach kommt erst der Wachstum eher von den, so vom Zentrum, das heißt vom Femur, also vom Oberschenkel. Aber auch dann zwischen zwei Leuten, eine kann sehr früh wachsen, der andere spät. Und das ist eigentlich so grob gemeint mit biologischer Reifung.
Wenn man, also man kennt immer nur die Extrembeispiele. Du hast es jetzt angesprochen, auch in kleinen, also der Wachstum des Fußes. Ab welchem Alter beginnt das dann? Diese Thematik relevant zu werden für den Sport und für den Fußball?
Grundsätzlich kann Wachstumsschub bei, sagen wir mal, zwischen 9,5, 10, 11 Jahren anfangen, bei sehr frühen. Ab ungefähr 10 bis 12 Jahren fängt der normale Jugendliche an, zu wachsen, also extrem zu wachsen, wo der Wachstumsschub einfach anfängt. Also wenn man, leider ist es ein Podcast und man kann es nicht visuell darstellen, aber man kann sich so vorstellen, dass man einfach auf der X-Achse und Y-Achse, also X-Achse hat man einfach das Alter und Y-Achse hat man die Veränderung des Wachstums. Und wenn man zwischen 3 bis 8, 9, 10 Jahren ist ein relativ konstantes Wachstum. Das heißt, man wächst pro Jahr ungefähr zwischen 5 und 7 Zentimeter, was sehr konstant ist, keine großen Veränderungen. Ab, wie gesagt, in 10 Jahren ungefähr fängt es dann mehr zu werden. Das heißt, man wächst nicht mehr 7 Zentimeter pro Jahr, sondern 8, 9, dann auf 10 und in der Spitze sogar teilweise bei 11, 12. Das erreicht man dann ungefähr bei 13,5 bis 14 Jahren. Das ist der Durchschnitt von der normalen Population. Dann flacht es wieder ab. Das heißt, ab 14, 15, 16 geht es wieder runter. Das heißt, man wächst dann nicht mehr 12, sondern 8, 6, 5, 3, bis es dann eben sozusagen bei 0 rauskommt, wenn man 17, 18, 19, ganz, ganz wenige Fälle, so 5% ungefähr, können auch noch bis zu 20 Jahren wachsen. Das heißt, die machen da nochmal so einen kleinen halben Zentimeter Bonus drauf, was sehr, sehr selten ist. Das ist ungefähr der Wachstumsverlauf und gesagt, der Start von der Wachstumsphase normalerweise bei 10, 11, kann aber schon früher sein und der Peak, dieser maximale Wachstumsschub im Durchschnitt bei ungefähr 13,5 bis 14 Jahren.
Und das Ende ist dann, also wann ist man ausgewachsen, in Anführungszeichen?
Das kommt davon ab, hängt davon ab, welche Population wir reden. Also von der normalen Population ist es ungefähr bei 17,5, 18. Wenn man in den Sport reingeht, Leistungssport, alle Sportarten, die extrem auf Schnelligkeit, Power, Kraft rausgehen, dann ist es meistens schon früher. Das heißt bei 16 ungefähr, 16,5, 17, weil, das kommen wir vielleicht später noch zu sprechen, die Selektion einfach so ist, dass wir diese Frühreifen bekommen. Und zurückgreifen vielleicht noch auf den Punkt, was du vorhin kurz angesprochen hast, dass man einfach extrem große individuelle Variabilität drin hat. Ist es so, dass manche einfach diesen Wachstumsschub, der im Mittel bei 13,5 bis 14 ist, dass die ihn schon bei 11 haben und manche im ganz, ganz schlechten Fall erst bei 16. Das heißt, man hat eine riesen Zeitspanne dazwischen, wo einfach ja die Leute unterschiedlich wachsen und dementsprechend sehr, sehr Frühreife haben. Dadurch kommt es zustande, dass dieser Ajax-Spieler ein riesen Tier, sage ich mal, jetzt ist. Und der andere, der vielleicht bei 16 erst seinen Wachstumsschub hat, einfach noch ein kleiner Zwerg. Und genau dadurch kommt es zustande, dass auch Lukaku beispielsweise so ein einfach größerer und reiferer Spieler war zu dem Zeitpunkt.
Gutes Beispiel ist ja im Moment auch Moukoko von Dortmund, der da auch extrem weit schon war oder ist. Im Fußball gibt es ja jetzt die Besonderheit, dass wir relativ früh in den Leistungsbereich bzw. in den Profibereich rüber wechseln. Wenn man jetzt in die US-Sportarten sich anschaut, die ja ein College-System davor haben, ist es oftmals so, dass die Spieler erst mit 21, 22 den Eintritt in die Profiligen haben. Ist es besser eigentlich, also abzuwarten noch 2, 3 Jahre mehr und nicht mit 17 zu sagen, oh, der ist körperlich nicht weit genug, den können wir nicht ins Bundesliga-Team mit aufnehmen?
Ja, ich glaube, da in dem Kontext einfach diese Information, wo jemand steht, sehr, sehr relevant und interessant, auch unabhängig von der Sportart, glaube ich. Vor allem aber auch bei Sportarten, die extrem physisch sind. Rugby ist ein Sport, der eigentlich spät spezialisiert, aber auch extrem natürlich auf physische Spiele setzt. Football, American Football, Fußball, Handball, Basketball, all die Sportarten sind eigentlich solche, die davon profitieren, wenn sie jemanden haben, der relativ an der frühen Seite ist. Normalerweise ist es so, dass wenn jemand früh dran ist, wie ich schon gesagt habe, dann sind die eigentlich theoretisch ausgewachsen, wenn sie ungefähr bei 17, chronologisch bei 17 Jahren sind, plus minus natürlich immer. Das heißt, in dem Fall ist es schon so, dass die theoretisch vom Körper her bereit wären, weil sie ausgewachsen sind. Natürlich hängen noch ein paar andere Sachen dran, vom physischen her, einfach die Entwicklung von der Muskelmasse, von den Sehnen, von den Bändern, die vielleicht noch nicht bei 100% sind, sondern nur eben die Knochenbau, dass der eben bei 100% schon ist am Ende des Tages. Und in dem Fall ist es dann, glaube ich, auch so, dass das gesamte Spektrum angeschaut werden müsste und nicht eben nur, ist er biologisch reif oder nicht.
Das ist ja dann, da wird mir nachher auch nochmal dazu kommen, ein Thema der Belastungssteuerung auch. Also nur zu sagen, okay, der ist jetzt schon 1,85 ausgereift, heißt es nicht, dass ich mit ihm trainieren kann, wie mit einem Erwachsenen, auch wenn er schon im U15-Bereich spielt. Wie groß, wenn man das vereinfachen müsste, ist denn das Problem tatsächlich der biologischen Reifung? Und auf der anderen Seite, wie bewusst sind sich Fußballvereine und auch der DFB als Verband, wie bewusst ist man sich denn dieser Thematik der biologischen Reifung?
Ich zeige es von hinten auf. Also das Bewusstsein steigt, auch vor allem hier in Deutschland. In anderen Ländern ist man schon dessen viel bewusster. Beispielsweise Ajax Amsterdam, also nur als Exemplar herausgesetzt. Nicht, dass ich mit Ajax Amsterdam Verbindung hätte, aber dort wurde das Thema schon vor 10, 15 Jahren groß angesprochen und entsprechende biologischen Reifung trainiert. Die meisten Daten kommen aus dem Fußball. Dementsprechend kann ich nur für Fußballer nicht groß reden. Meine Erfahrung kommt auch aus dem Fußball. Dort ist es so, dass die Problematik sehr groß ist. Ähnlich zum relativen Alterseffekt, dass die Problematik so groß ist, dass man eigentlich ab dem Eintritt der Pubertät, was mehr oder weniger ab der U14 größtenteils stattfindet, auch U13 teilweise schon, so weit ist, dass man eigentlich zu 50-50 nur noch Frühreife oder aber auch normale durchschnittliche Spieler hat. Das heißt, zu dem Zeitpunkt gibt es eigentlich kaum Spiele, die wirklich an der späten Seite sind vom biologischen Reifungsgrad her. Normalerweise sollte es so sein, in der normalen Population, wenn ich eine größere Stichprobe nehme, dass dort ungefähr die meisten durchschnittlich sind, wenige spät und wenige früh. Beim Fußball ist es natürlich so und auch bei anderen Sportarten sehr, sehr wahrscheinlich, wo wenig Daten einfach gibt, dass einfach sehr, sehr früh selektiert wird und dementsprechend sehr, sehr viel auf die frühe Kante genommen wird. Das ist dann so, dass es auch mit dem Alter zunimmt natürlich. Das heißt, in der U14 setzt so ein, also dieser Kick-in. U15 noch ein bisschen schwieriger, U16 noch ein bisschen mehr, U17 noch ein bisschen mehr. Einfach aus dem Grund, weil die anderen aus den anderen Vereinen, die jetzt nicht schon in den Nachwuchsleistungszentren sind, natürlich auch so selektieren, dass sie die Leute reinholen in die Nachwuchsleistungszentren, die einfach was ausmachen, die einfach größer sind, stärker sind und einfach schon weiter vom biologischen Reifungsgrad. Und da ist die Datenlage, was von der wissenschaftlichen Seite angeht, sehr, sehr klar. Es gibt sehr, sehr viele Daten von Manchester United über Jahre hinweg, von der Spire Academy auch, was auch zeigt, dass es nicht ein primär Leistungssportprinzip von europäischen Fußballvereinen ist, sondern auch Spire ist natürlich auch ein Leistungszentrumort, aber dort natürlich auch das Problem vorliegt. Von Southampton legen die Daten vor. Ich habe persönliche Kontakte natürlich auch zu anderen, wie Bournemouth und Albanien. Bei denen ist alles gleich, mehr oder weniger. Also hier in Deutschland ist es sehr ähnlich. Wir haben gerade eine Studie dazu gemacht, auch sowohl in Saarbrücken als auch in Hoffenheim. Es unterscheidet sich nicht sehr groß. Was auch interessant ist, dass es auch nicht nur in dieser Elite-Population so ist, sondern auch Saarbrücken würde ich jetzt mal nicht zur Elite zählen, sondern auch zu dieser Sub-Elite. Wir planen noch, das auf mehrere Sportarten auszuweiten, vor allem auch bei Sportarten, die prädestiniert dafür sind, Basketball, Tennis zum Beispiel, und auch auf eine größere Stichprobe und Stichpunkt Breitensport. Inwieweit es dort auch prävalent ist, dass dort einfach die Spätentwickelten vielleicht nicht mehr diesen Drang haben oder auch nicht mehr dieses Interesse oder einfach rausgekickt werden aus dem System und gar nicht die Möglichkeit haben, in dem System teilnehmen zu können.
Weil du es ansprichst, auch mit Alba Berlin, mit Marius Huth hatten wir ja schon im Podcast und die treiben das ja, beziehungsweise die drehen es ja um, indem sie vor allem die ganzen früh entwickelten Spieler bewusst suchen. Also die haben ihr Größe macht Schule, glaube ich. Irgendwie so. Oder Größe zeigen heißt die im Programm. Die suchen sich ganz bewusst auch schon in den Grundschulen die sehr, sehr großen Spieler oder sehr, sehr großen Kinder und bringen denen Basketball näher, weil die dann oftmals irgendwie unter den Tisch fallen bei anderen Sportarten wie Fußball oder Handball und drehen quasi dieses Problem in Anführungszeichen der frühen Reife um und versuchen die so schnell wie möglich zu sich mit rein zu nehmen ins Programm. Du hast Ajax Amsterdam angesprochen, dass das da schon länger bewusst ist, den Verantwortlichen. Gibt es denn Maßnahmen dagegen, die man ergreifen kann gegen dieses Problem oder die Problematik der biologischen Reifung, dass man sich quasi nur auf diese früh entwickelten Spieler stützt?
Ja, das ist die Krux, glaube ich, daran. Und das ist auch die Frage der Effizienz von solchen Systemen. Also da sprechen wir nur von Leistungssport mehr oder weniger und nur von Selektion und die Weiterentwicklung von Talenten und Förderung in die erste Mannschaft mehr oder weniger. am Ende des Tages wird es darauf hinauslaufen, glaube ich, dass man dieses Bewusstsein extrem schaffen muss und extrem gute Leute an der Spitze von solchen Organisationen haben muss, die sich bewusst sind und auch dann dementsprechend das weiter nach unten durchreichen, weil es startet, wie gesagt, schon im Nachwuchsbereich und nur 13, 14, 15. Und wenn man dort dann die Möglichkeit gibt, zu fördern, für Spieler zu fördern sozusagen, die es dann auch im System weiterentwickeln können, dann bleiben natürlich die Spieler auch im System drinnen. Das heißt, erste Stellschraube ist eigentlich wie sagt man auf Deutsch das dazu, Education mehr oder weniger von Trainern, die Weiterbildung, die
Bewusstmachen
von Trainern, dass die Problematik da ist, wie man das auch vielleicht gegensteuern kann. Zweite Stellschraube, vermutlich nicht diese ergebnisorientierte Fußball am Ende des Tages, was schwierig ist durchzusetzen, weil es immer ein Balanceakt und vor allem ein Nachwuchsleistungszentrum ist, aber eventuell was in Breitensport viel leichter umzusetzen ist. Dritte Stellschraube ist, glaube ich, Zeit zu geben. Also Spieler länger in Systemen drin zu halten und nicht so schnell zu deselektieren. Auch wenn es dann heißt, dass dann eventuell Spieler vielleicht eine Klasse runter spielen müssen oder einfach eine variable und eine flexible Struktur innerhalb eines Systems geben muss. Aber das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit. Und das ist ein Stichwort, dritte oder vierte Stellschraube, Biobanding beispielsweise. Ich werde jetzt sicher nicht hier auf Teufel komm raus dieses Produkt vermarkten wollen, aber es ist sicherlich ein Tool in der ganzen Toolbox von Entwicklung, von Spielern, das dazu nutzen oder beitragen kann, dass Spieler und auch Trainer vor allem dann auch was in Spielern sehen, was sie vielleicht nicht gesehen haben. Also das sind, vielleicht können wir auch da später noch zu sprechen drauf, das sind so ein paar Stellschrauben, glaube ich, die man ergreifen kann, um dann auch die Spieler entsprechend einzuschätzen, zu fördern und nicht gleich zu deselektieren.
Du hast drei Maßnahmen jetzt schon aufgeführt. Wir hatten auch schon einen Podcast mit einem vom Schweizer Fußballverband. Die haben speziell auch ein Futeco-Programm, das nicht nur über biologische Reifung versucht, das alles einzuordnen, sondern auch, was du schon angesprochen hast, den Relative Age Effect. Die arbeiten dann zum Beispiel mit Sonderregeln, dass zum Beispiel retardierte Spieler, also Spieler, die noch nicht so weit entwickelt sind, auch im Jahrgang drunter spielen dürfen oder entsprechend, das ist in Deutschland ja auch möglich, Spieler, die schon weiter sind, auch im Jahrgang drüber eingesetzt werden können. Gibt es denn sonst noch konkrete Maßnahmen, die man machen kann, die du vielleicht auch in Deutschland kennst? Also was mir immer einfällt, ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist, aber dass es einen Schattenkader gibt, zum Beispiel in Holland und Belgien ganz oft, wo halt vermehrt kleine oder irgendwie der Norm nicht entsprechende Spieler mitspielen.
Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit und auch wahrscheinlich ein Teil, warum Belgien so eine guten letzten Jahre, glaube ich, hatte mit so vielen Talenten, die rausgekommen sind, weil die einfach nicht direkt deselektiert werden. Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit. Es hängt sehr viel davon ab, von der Spitze, von DFB-Seite und auch, wie die Strukturen dann gebildet werden. Wenn sowas möglich wäre, glaube ich, dass es eine sehr gute Add-on sein kann, um einfach solche Möglichkeiten, das ist auch, wenn ihr fließt es rein, dass man Spielern länger Zeit gibt, dabei zu sein, ohne dass man sie gleich verliert, in den Niederdasein und dass sie gleich komplett aus dem Fußball raus das Interesse verlieren sozusagen, sondern dass sie einfach das Gefühl bekommen, sie sind auf jeden Fall dabei, sie brauchen dann einfach Zeit. Und da kommen dann die Trainer rein, die das gut vermitteln können, da kommen dann auch die Funktionäre rein von oben, die das verstehen, dass das Sinn macht, dass man solchen Spielern länger Zeit gibt, auf vielleicht einer niedrigeren Stufe. Und so kann es dann zustande kommen, dass dann trotzdem im Alter von 17, 18, wenn ja alle bei 100% rauskommen, fußballerisch dann der Unterschied da liegt, dass die später dran waren vielleicht, mindestens genauso gut sind.
Also um das nochmal festzuhalten, so das Wichtigste, so wie bei den vielen Themen, ist es einfach ein Bewusstmachen und ein Sensibilisieren für diese Thematik und sich bewusst machen, okay, nur weil ein Spieler in meiner D-Jugend auch im Breitensport oder in meiner C-Jugend einfach noch nicht so weit ist, wird er trotzdem irgendwann groß oder wächst weiter, weil es halt normaler Gang der Dinge ist, nur das Tempo ist einfach unterschiedlich. Was ist denn eine Möglichkeit, diese biologische Reifung zu messen tatsächlich? Also gibt es da vielleicht auch Methoden, die man als Laie nutzen kann oder muss man immer mit der Handwurzelmessung arbeiten, die man sich wahrscheinlich als Breitensporttrainer und wahrscheinlich auch viele NLZs nicht so wirklich leisten kann?
Ja, also es gibt sehr, sehr viele und auch abhängig davon, welches biologische System man betrachten will. Fangen wir vom Top an, also von Top-Notch, wo sehr, sehr wenige sich wahrscheinlich erlauben können. Das ist das ganz normale Röntgenbild von Handwurzelknochen. ist natürlich sehr, sehr viele Limitationen, aber ist vermutlich mit der beste Indikator dafür, wo jemand steht, einfach aus dem Grund, weil man das ab Geburt anfangen kann, bis man wirklich ausgewachsen ist. Das heißt, immer verfügbar, hat natürlich die Limitationen, Kosten, Logistik und so weiter und so fort, Strahlung natürlich auch. Das ist natürlich eins, um das skeletale Alter wirklich gut zu bestimmen. Zweite Möglichkeit ist, wenn man eine Kategorie runtergeht, wenn man die anthropometrischen Daten einfach regelmäßig misst. Das heißt, einfach alle 3 Monate ungefähr ist so eine Faustregel, Größe und Gewicht misst. Damit kann man schon relativ viel erreichen, einfach zu sehen, wie entwickelt sich ein Spieler über 3 Monate, über ein Jahr hinweg. Dann kann man das natürlich auch ein bisschen weiter verfeinern und sagen, wenn man über 3 Monate jemanden misst, kann man das auch extrapolieren auf ein Jahr, also standardisiert für ein Jahr messen und dann kommen wir wieder zu den Zahlen zu sprechen, die ich ganz am Anfang gesagt habe. Wenn jemand beispielsweise in den 3 Monaten so wächst, dass er aufsummiert auf ein Jahr eigentlich bei 10 Zentimeter ist, dann kann ich sagen, okay, der Spieler, die Spielerin, die befindet sich gerade im Wachstumsschub drin. Dann weiß ich ungefähr, wo diese Spiele sich befinden in der Entwicklung. So kann ich es dann auch weiterführen mit dem Gewicht mehr oder weniger, dass ich sehe, wann nimmt der Spieler, Spielerin maximal an Gewicht zu. Das passiert meistens so ein bisschen nach dem Wachstumsschub, so ein halbes Jahr ungefähr plus minus. Wenn man es noch ein bisschen weiter verfeinern will, dann gibt es gewisse Formeln, um zu bestimmen, wann man im Wachstumsschub drinnen ist. Das heißt, dafür bräuchte man die Größe, die Körpergröße, das Körpergewicht und die Sitzgröße. Das heißt, es ist noch ein weiterer Parameter, den man reliabel erfassen kann, je nachdem, welches Level man sich befindet. Die NLZs haben auf jeden Fall die Kapazität, sowas in 3-monatigen Abständen zu machen. Auch die Subelite, wir haben das in Saarbrücken eigentlich immer gemacht auch. Damit kann man dann bestimmen, das heißt sozusagen die sogenannte Mirwald-Funktion oder Mirwald-Equation, kann man das alles in so diese Formel reinhauen in Excel und dann bekommt man rausgespuckt sozusagen, wo er sich befindet im Wachstumsschub. Kommt raus beispielsweise noch 2 Jahre, dann hat er den Wachstumsschub. Dann weiß ich ungefähr, okay, ich habe noch 2 Jahre, dann befindet sich genau bei diesem Peak von dieser Wachstumskurve. Dritte Möglichkeit in dem Bereich ist, dass man die Camis-Roach-Formel, mit der kann man bestimmen, wie groß ein Spieler ungefähr sein wird, wenn er ausgewachsen ist. Das heißt, ein Spieler ist 14 Jahre alt, ich messe ihn heute, dafür brauche ich wieder die Körpergröße, Körpergewicht und diesmal auch die Körpergröße der biologischen Eltern. Das kann manchmal zum Problem werden, wenn man adoptiert ist, aber das ist einfach so. Dann kann man das auch wieder in Excel eingeben, eine Formel eingeben, dann kommt raus, heute ist er 14, er ist 1,60, aber er wird 1,80 groß. Plus, Minus natürlich immer, weil dann Fehler dabei ist bei einer Schätzung. Dann kann ich das in Prozent setzen und habe dann, ich bin schlecht im Kopfrechnen, tut mir sehr leid, dann habe ich einen gewissen Prozentsatz, sagen wir einfach mal, sind bei 80% und dann weiß ich ungefähr, 80% ist noch sehr, sehr weit weg von 100%, dann weiß ich ungefähr, wo er steht. Wieder als Faustformel, der Wachstumsschub beginnt ungefähr bei 88% von der finalen Körpergröße, hat seinen Peak ungefähr bei 91% von der finalen Wachstumsgröße und hört wieder auf ungefähr bei 93-94% von der finalen Wachstumsgröße. Und so, wenn ich dann die Daten habe, kann ich ungefähr wieder einschätzen, wo befindet er sich auf dieser Kurve, auf der Entwicklung hin zu 100%, wenn er dann ausgewachsen ist. Wenn wir nochmal eine Stufe runtergehen, also nochmal mehr für den Breitensport wahrscheinlich gedacht, dann kommt vermutlich sehr, sehr einfach das Eyeballing, sagt man im Englischen, also einfach anschauen und beobachten, wie jemand aussieht. Früher hat man sehr, sehr viel über sekundäre Geschlechtsorgane gemacht. Das geht natürlich heute nicht mehr einfach, aus Schutz der Privatsphäre und anderen Gründen. Aber man kann sich einfach anschauen, wie groß sind seine Schuhe sozusagen. Wie oft muss er neue Schuhe sich kaufen? Weil ich weiß vom normalen Wachstum her, dass die Schuhe oder die Füße als erstes wachsen. Und dann kann ich ungefähr sehen, wenn er gerade nochmal neue Schuhe braucht, weil sie extrem viel wachsen, dann befindet er sich wahrscheinlich am Anfang des Wachstumsschubes, weil die als erstes wachsen, wie gesagt. Dann geht es so ein bisschen hoch in die Oberschenkel. Das heißt, wenn ein Spieler überproportional lange Beine hat zum Oberkörper, dann befindet er sich wahrscheinlich knapp vor dem Wachstum. Und so kann man weitermachen, beispielsweise, wenn ich einen Spieler oder Spielerin sehe, die extrem an Muskelmasse auf einmal zunimmt, dann kann ich ungefähr davon ausgehen, dass er sich gerade im oder auch kurz nach dem Wachstumsschub befindet. Wenn man dann überproportional viel Fettmasse eigentlich zu sich nimmt, dann befindet man sich sehr weit nach dem Wachstumsschub. Das sind einfach die ganz normalen Entwicklungsstufen, wie man sich entwickelt. Dann kann ich mir vielleicht noch anschauen, Bartwuchs, was ja auch sehr, sehr einfach ist zu beobachten. manchmal passiert es auch schon bei 12, 13, dann weiß ich, dass der Spieler, Spielerin, sehr, ach, nicht Spielerin, aber dass der Spieler sehr, sehr weit ist natürlich in dem Bereich. Auch Behaarung vielleicht von Oberschenkel oder Waden, was man auch sehr gut sehen kann. Und als Letzte glaube ich allgemein Schulterbreite, dass man da einfach sehen kann, wenn jemand, bei den Männlichen zum Beispiel vor allem, dass die Schulter am Schluss eigentlich so in die Breite geht, dann kann man da einfach sehr gut beobachten, dass der auch schon sehr, sehr weit ist von der Entwicklung. Also so kann man ungefähr schätzen, und das mag ich sehr gerne eigentlich auch, wenn ich im Nachwuchsfußball unterwegs bin, dass ich einfach anschaue und überlege, wo steht er gerade in der Entwicklung, weil ich einfach nicht messen kann alles, und einfach beurteile und guck mal mit den Trainern besprechen und so weiter, wo befindet er sich gerade, wie hat er sich entwickelt, wie groß ist er geworden jetzt ungefähr vom Gefühl her, und so kann man das eigentlich sehr, sehr gut einschätzen, wenn man weiß, wie der normale Wachstum von so Jugendlichen abläuft.
Jetzt hast du die Phasen angesprochen nochmal. Kannst du die nochmal so ein bisschen konkretisieren? Ich glaube, es sind 4 Stück.
Ja, also man kann es ungefähr in 4 bis 5 oder sogar in 3. Fangen wir mit 3 an, und dann können wir es noch verfeinern, glaube ich. Also das Präpubertale eigentlich, so das Kindliche, das geht ungefähr, wie gesagt, bis 10 Jahre. Dann fängt der Wachstumsschub an. Das ist die Pubertät, also der Wachstumsschub, wo man maximal an Größe zunimmt, wo dann auch die meisten Veränderungen passieren von muskulärer und von der Größenseite. Und danach haben wir noch die postpubertale Phase, die beginnt dann ungefähr bei 15, 16, und das ist sozusagen die 3 Phasen. Die Wachstumsphase kann man dann noch mal ein bisschen verfeinern in die frühe und die späte. Einfach dann, wenn der Spieler immer mehr wächst, und dann, wenn es wieder abflacht, diese Kurve sozusagen. Das sind sozusagen die frühe Pubertät, so zwischen 10 und 14, und dann die Späte zwischen 14 und, sagen wir mal, 16 Jahren ungefähr, so als ganz, ganz grobe Marke.
Wir haben sehr viele Hörer, du hast es Subelite genannt, die in diesem Bereich tätig sind. Jetzt hört sich das für mich, wenn man da ein bisschen mit Excel arbeitet und ein paar Sachen erfasst, gar nicht so komplex an tatsächlich. Gibt es für genau diese Athletiktrainer oder sehr engagierten Trainer, die da Bock drauf haben auf sowas, gibt es da im Internet Anlaufstellen, wo es da eine Übersicht gibt, wo ich einfach weiß, okay, da stehen alle Formeln und da sind auch die entsprechenden Methoden sind da hinterlegt. Können wir da was in die Shownotes reinpacken?
Mit Sicherheit. Da kann ich was raussuchen. Vor allem, was die Formel angeht, ist allerdings auf Englisch, weil die ganze Sachen auf Englisch sozusagen entwickelt wurden. Aber es gibt gewisse Online-Kalkulatoren, bei denen man einfach die Größen eingeben muss, die Informationen eingeben muss, und dann spuckt es die Informationen raus. Was zu Übersichtsarbeiten angeht, vor allem im deutschsprachigen Raum, sehr schwierig. Ich möchte nicht zu sehr auf meinen Artikel verweisen, aber das ist mitunter der einzige gerade.
Das Leitmedium ist der Leitartikel.
Aber ansonsten, im englischsprachigen Raum gibt es auch nicht den alles umfassenden Artikel. Ich werde auf jeden Fall versuchen, dass wir da noch was in die Shownotes mit reinpacken, dass die Zuhörer auch was mit an die Hand bekommen.
Perfekt, wunderbar. Den Artikel natürlich auf jeden Fall auch. Jetzt hast du, weil das ist mir jetzt gerade gekommen, vor allem so Thema Bartwuchs und Bartwuchs genannt. Jetzt haben wir ja ganz oft bei arabischstämmigen Spielern, fällt es mir häufig auf, die sind deutlich früher dabei, wenn es darum geht, einen kleinen Schnurrbart oder sowas in der Art zu haben. Ist es kulturell, genetisch, gibt es da Unterschiede tatsächlich? Also Spieler, weiß nicht, aus dem asiatischen Raum, sind die ein bisschen später dran als Leute jetzt aus Europa und Spieler aus Südamerika?
Ja, also sind 2 Punkte dabei. Also erstes ist, dass die ganzen verschiedenen Indikatoren, also ich habe ja vorhin angesprochen, dass man mit dem Röntgenbild das skeletale Alter bestimmen kann, und über diese ganzen sekundären Geschlechtsorgane und vor allem auch Bartwuchs dann, kann man eher diesen Bereich abdecken, und die sind zwar irgendwo verwandt, also die passieren irgendwo gleichzeitig, aber auch wieder unterschiedlich. Das heißt, man kann nicht von dem einen auf das andere schließen. Das heißt, die passieren schon so ein bisschen ja nebenbei, aber nicht, wie gesagt, gleichzeitig. Das heißt, der zweite Punkt ist, dass es schon ein bisschen ethnisch ist, ja. Das heißt, die Regionen, die du gerade angesprochen hast, diese Kulturen, entwickeln sich in dem Bereich, in dieser Kategorie etwas früher, das stimmt. Wenn man beispielsweise auch Spieler mit afrikanischem Hintergrund hat, die in Europa aufwachsen, entwickeln die sich tendenziell auch eher in der frühen Seite im Vergleich dazu, wenn sie in Afrika aufwachsen, dass sie spät entwickeln. Das heißt, eine dritte Komponente kommt noch dazu, das die Umgebung, wo man aufwächst, also der sozioökonomische Background sozusagen, der kommt auch noch dazu. Das heißt, wenn die Leute, die aus dem Nahen Osten oder arabischen Ländern kommen und in Europa hier aufwachsen, dann kommt es noch dazu als zusätzlicher Faktor, der das Ganze akzeleriert.
Jetzt haben wir da viel über Theorie gesprochen. Jetzt bist du ja zum Glück auch ein Mann der Praxis. Was heißt es dann für mich jetzt oder für Athletiktrainer, aber auch normale Trainer und auch vielleicht für Scouts im Umgang mit diesem Thema biologische Reifung? Auf was muss ich denn, vielleicht kannst du da die drei Bereiche so ein bisschen unterteilen, also als Trainer, auf was muss ich da achten oder wenn ich mir dem bewusst bin, auf was muss ich als Scout vielleicht achten, wenn ich ein Talent identifizieren möchte beziehungsweise vorhersagen möchte und als Athletiktrainer speziell in meiner Arbeit? So was, auf was gilt es da zu achten bei der Thematik biologische Reifung?
Ich fange ja direkt im Trainer an, glaube ich. Als Trainer ist es der komplexeste Job, mehr oder weniger, am Ende des Tages. Als Trainer muss man versuchen, den Spielern die Möglichkeiten zu geben, sich zu entwickeln, glaube ich. Vor allem im Nachwuchsbereich und vor allem dann, wenn man nicht in der absoluten Elite tätig ist. Selbst aber auch dann müssen die Spieler sich irgendwo weiterentwickeln. Das heißt, die brauchen auch ihre Spielzeit. Und dann kommen eventuell Verfahren rein oder Systeme rein, wie beispielsweise Biobanding oder auch so eine zweite Liga oder zweite Kategorie-Level, wo die Spieler einfach trotzdem Spielpraxis bekommen und sich gegen entweder Gleichaltrige oder auch gleich Entwickelte messen können und sich weiterentwickeln können. Das ist verdammt wichtig als Trainer, dass ich Spielern Möglichkeiten darbiete, um trotzdem noch im Wettkampf mich messen zu können, um einfach dann an meinen fußballspezifischen Fertigkeiten und Fähigkeiten zu arbeiten. Als Athletiktrainer.
Eine Zwischenfrage noch als Trainer. Wie bewusst muss ich mit dem auch im Trainingsalltag sein, wenn wir vom Thema Belastungssteuerung sprechen und auch Thema Feldgrößenauswahl und also im Jugendbereich auch Torgrößenauswahl oder verschiedene Gewichte der Bälle? Also gibt ja.
Ja, das ist wahrscheinlich die Komplexität einfach am Ende des Tages vom Trainer, dass man da extrem viele Variablen hat. Gut, dass du das ansprichst eigentlich, weil ich das ein bisschen so unterm Tisch gekehrt habe oder wollte. Die Feldgröße beispielsweise, Belastungssteuerung, das kommt auch alles in den Themenbereich Athletiktrainer, sportwissenschaftlichen Tätigkeiten dann rein. Es ist sehr, sehr komplex. Das ist das Problem, weil es einfach von der wissenschaftlichen Seite Datenlage noch nicht diese wahnsinnig guten Aussagen gibt. Sehr viel passiert noch intuitiv. Also ein konkretes Beispiel. Ich habe eine Mannschaft von 10 Spielern, davon sind 8 früh, nicht 8 früh, sagen wir 8 früh und oder mittel, also durchschnittlich und 2 spät. Dann wird es sehr, sehr schwierig sein, das irgendwie so in einen Hut bekommen, dass die 2, die spät sind, auf der gleichen Feldgröße arbeiten können, wie die anderen 8 sozusagen, die wesentlich weiter sind von der Entwicklung. Trotzdem wird es so sein, dass man da, glaube ich, solange es jetzt kein wahnsinnig visuell oder vom Gefühl her großen Unterschied macht, dass man da extrem viel anpassen muss oder sollte, sondern weil sie einfach kalendarisch ja sich auch auf dieser Augenebene begegnen, mehr oder weniger. Außer es ist wirklich ein wahnsinniger Unterschied, dann muss ich mir Gedanken machen, dass ich eventuell die Feldgröße variiere. Es kann sein, dass die etwas früher dran sind, beispielsweise ein bisschen größer spielen, weil sie einfach wesentlich schneller laufen können, wesentlich mehr laufen können, wesentlich robuster sind und die späteren einfach eventuell etwas kleiner machen könnt, weil die einfach nicht in dieses Tempo reinkommen, gar nicht, weil die gar nicht mehr hinterherkommen zum Beispiel. Also das ist so eine simple Heuristik, also Faustregel, wie man sowas eventuell steuern könnte. Noch ein Punkt, den du angesprochen hast, den ich vermutlich vergessen habe, Ballbälle, genau. Sehr guter Punkt auch, weil dadurch, wenn man früher dran ist einfach, sagen wir mal U14 ist ein super Beispiel, weil in U14 und U15 am meisten Variation drin ist, dann wird es so sein, dass die früh dran sind, einfach wesentlich stärker sind. Die haben ihre Muskeln wesentlich weiter ausgebaut, Sehnen schon weiter ausgebaut. Das heißt, die können super damit umgehen, wenn sie einfach schwere Bälle beispielsweise umgehen. Auch im Athletiktrainingbereich natürlich, schwere Gewichte und so weiter, aber da komme ich gleich vielleicht noch drauf. Während die eventuell sehr, sehr spät dran sind, die haben das vielleicht noch nicht in dem Bereich. Und das heißt, da muss ich auch ein gutes Mittel finden, dass ich die vermutlich nicht zu oft, zu sehr mit zu anstrengenden Sachen überlaste, sondern dafür ein Gespür bekomme, dass ich eventuell die nicht fordern kann, einen 60-Meter-Flugball zu spielen, sondern da ist es okay, wenn die einen 20-Meter-Flugball spielen mit dem gleichen Ball wie die anderen, die einfach schon wesentlich weiter sind, die einfach so einen 60-Meter-Flugball ohne Probleme aus der Hüfte raus spielen können. Das wäre so ein klassisches Beispiel, glaube ich, in dem Bereich.
Okay, und als Athletiktrainer?
Also Athletiktrainer ist die Bandbreite auch sehr, sehr groß, glaube ich. alles, was im Krafttraining angeht, ist ja, glaube ich, unser Steckenpferd so ein bisschen. Nur mal das Krafttraining raus ist, wie gesagt. Das Problem ist, dass jemand, der extrem früh dran ist und der spät dran ist, dass ich die einfach nicht gleich trainieren kann, im Sinne von, was ich die belaste. Also angenommen, das ist die Grundprämisse, beide können sich gleich gut bewegen von der Technik her. Beide können alle grundtechnischen Übungen gut machen. Dann werde ich den, der früh dran ist, tendenziell eher überladen können, weil er einfach, wenn er im Wachstumsschub drinnen ist, die ganzen Benefits von hormonellen Ausschüttung von Testosteron hat und einfach schon natürlich extrem an Muskelmasse zunimmt. Wenn ich das dabei habe, dann muss ich das auch nutzen sozusagen. Dann muss ich ihn auch fördern, dass er da in dem Bereich anatomisch sich anpassen kann. Das heißt, ich muss da in Hypertrophie arbeiten und ich kann auch sehr gut einfach ihn da sehr trainieren, weil er anpassungsfähig ist. Während jemand, der spät dran ist, der ist einfach noch vor dem Wachstumsschub und den kann ich sehr, sehr vermutlich nicht in dem Hypertrophie-Bereich trainieren lassen, weil er einfach keine Anpassung hat, weil das hormonelle System gar nicht auf dem Stand beispielsweise ist. Dementsprechend wird der vermutlich seine Anpassung eher auf der neuronalen Ebene haben und viel, viel mehr auf der technischen Ebene arbeiten, viel, viel mehr Variabilität arbeiten, implizites Lernen in den Bereichen viel, viel mehr machen, während der andere schon wesentlich mehr Struktur reinbekommt in sein Krafttraining und dann auch viel, viel systematischer arbeitet. Das geht natürlich so weit, dass in der U16, 17, 19, wenn die extrem weit schon sind, dass sie dann natürlich schon sehr, sehr speziell und sehr, sehr spezifisch und systematisch trainieren können. Andere Kategorie ist beispielsweise Schnelligkeit. Schnelligkeit ist auch eine Sache, die trainierbar ist, zum Glück. Zwar mehr genetisch natürlich vorgegeben, aber trainierbar. Und dort ist es eigentlich, folgt es dem gleichen Trend. Also man sieht eigentlich immer dann den Wachstumsschub sozusagen als Meilenstein, wann was passiert. Das heißt, vor dem Wachstumsschub ist Schnelligkeit super, extrem gut über neuronale Sachen trainierbar, extrem gut auf Frequenz, extrem gut einfach auf Sprinten lassen, weil sie sehr, sehr gut dadurch lernen können. Im Wachstumsschub dann wieder und nach dem Wachstumsschub sehr, sehr gut natürlich wieder über Krafttraining, sehr gut über explosive Sachen. Das heißt, wenn ich dann meine Grundlage vor dem Wachstumsschub gelegt habe über Technik im Kraftraum, über vielleicht eventuell Gewicht heben, wenn jemand davon Fan davon ist beispielsweise oder extrem gut über ballistische Sachen, dann kann ich das im Wachstumsschub extrem gut ausnutzen und kann dort dann arbeiten an Gewichten beispielsweise. Wenn jemand spät dran ist, dann werde ich wahrscheinlich diese Phase noch ein bisschen länger rausschieben im Schnelligkeitsbereich und einfach mehr sprinten lassen und diese Komponente im Kraftraum mit Gewichtheben, alles olympisches Gewichtheben, mit ballistischen Übungen vermutlich ein bisschen länger rausschieben und nicht mit reinnehmen tendenziell. Was dann noch dazu kommt, ist, dass man nach dem Wachstumsschub auch sehr, sehr gut über plyometrische Sachen arbeiten kann. Vorher natürlich auch.
Kurz zur Erklärung,
plyometrisch. Sind alles, was Sprünge anbelangt, alles, was kurze Bodenkontaktzeiten am Boden ist sozusagen. Dehnungsverkürzungszyklus ist das Stichwort in dem Bereich, glaube ich. Das heißt, vor dem Wachstumsschub können Sie sehr, sehr gut davon profitieren. Während des Wachstumsschubs, weil sehr, sehr viel passiert im Körper auch, man muss nur vorsichtiger sein, das ist vielleicht ein nächster Baustein, Verletzungen, den ich hoffentlich nicht vergesse. Und nach dem Wachstumsschub auch wieder sehr, sehr gut. Das heißt, wieder die drei Phasen, wo man einfach wieder im Kopf haben muss, wo man sehr gut sehen kann. Vielleicht letzter Punkt, Mobilität oder Flexibilität, Dehnung. Als Athletiktrainer ist das auch eine Sache, die Spieler nicht super lieben, gerne machen natürlich. Oder auch allgemein Sportler, glaube ich. Allerdings ist es so, dass vor dem Wachstumsschub die Jungs super ansprechbar sind drauf. Also sie können sehr, sehr davon profitieren und sind auch sehr mobil normalerweise. Im Wachstumsschub, weil man einfach extrem viel wächst und die Muskeln, Sehnen, Bänder nicht so schnell hinterherkommen, verliert man das eventuell. Das heißt, die Komponente sollte vermutlich in der Phase noch eine Priorität haben, damit sie einfach diese Bewegungsmuster und Mobilität wieder gewinnen können im Wachstumsschub und einfach dann beibehalten können für danach.
Weiterer Bereich, der mir jetzt noch einfällt, der wahrscheinlich auch für den Laien am relevantesten ist, du hast es dieses Eyeballing genannt, der Bereich der Technik und Ästhetik. Also ich habe einen Wachstumsschub und ganz oft habe ich es ja, dass ich dann ellenlange Arme habe und sehr lange Beine und ich als Trainer versuche dem dann aber irgendeine Lauftechnik oder auch eine fußballspezifische Technik zu vermitteln. Wie gehe ich damit dann um als Athletiktrainer?
Das ist ein sehr guter Punkt. Der kommt in die ganze Kategorie Koordination, Motorkoordination mit rein, der nicht nur für uns Athletiktrainer auch interessant ist, sondern auch für Trainer eigentlich, die Spieler dann auf dem Platz sehen und dann auf einmal kann der Spieler nicht mehr den Ball stoppen und man denkt sich, was ist da los? Wichtigste dabei ist vermutlich, die Intensität runterzufahren und Technikschulung reinzubringen. Variabilität plus Technik. Im Englischen heißt es Adolescent Awkwardness. Also es beschreibt das Phänomen, glaube ich, ganz gut, indem sie sich einfach awkward, also seltsam bewegen und nicht mehr diese wunderschöne, geschmeidigen Bewegungen haben. Also klassisches Beispiel, das ich sehr gern gemacht habe, einfach die Jungs einen Überkopf-Kniebeuge gemacht habe, ohne Gewicht, einfach Hände über Kopf. Und dann hat man sehr schön gesehen, wenn es ruckartig aussieht, wenn es nicht mehr so flüssig aussieht, dann ist es nicht mehr so schön. Und das kann man eigentlich sehr, sehr schön in jedes Aufwärmen irgendwo einbauen und kann es regelmäßig machen, um das zu beobachten. Und die Konsequenz daraus ist einfach, diesen Spielern mehr Zeit zu geben in der Phase, weil sie sich im Wachstumsschub befinden, mehr Zeit zu geben, sich diesen Motor mehr Fähigkeiten wieder zu gewinnen oder einfach noch dran zu arbeiten, anstelle von auf Masse zu gehen und auf Wiederholungen zu gehen, sondern einfach Technik reinzubekommen. Für die Trainer ist es eigentlich das Gleiche. Da ist wieder das Bewusstsein extrem wichtig, dass die wissen, dass der Spieler sich gerade da drin befindet und dass das einfach ein ganz normaler Prozess ist. Das betrifft nicht alle Spiele und es ist super variabel, wen es betrifft, wen nicht. Da gibt es das ist einfach, manchmal ist es so, dass er Unglück hat, der Spieler, und dann ist es halt so. Und Kollegen von mir aus England, Sean Cumming Gruppe, haben gerade ein Paper, also eine Studie auch dazu publiziert, dass die über Jahre hinweg bei Southampton Spielerbewertung gegeben haben bei Spielern. Und dadurch haben die gesehen, dass wenn die Spieler in den Wachstumsschub reinkommen, dass die Trainer die Spieler in der Regel und tendenziell etwas schlechter bewerten. Und wenn sie wieder rauskommen aus dem Wachstumsschub, wieder ein bisschen besser. Das heißt, sie haben diese schöne U-Form eigentlich. Und das beschreibt es ja ganz gut, dass sie einfach dann nicht mehr diese Fähigkeit auf den Platz bringen und einfach ein bisschen Zeit brauchen, um das wieder zu gewinnen.
Das deckt ja dann auch den Bereich des Scouts oder wenn ich eine Talentbeurteilung habe, so ein bisschen ab. Wie würdest du den Bereich damit reinfassen?
Den habe ich ganz übersehen, tut mir leid, das war der zweite Punkt. Immer erst in das letzte merken als Trainer. Ja, Scout ist natürlich eine schwierige Sache, weil die meistens ja den Spieler nur sehen. Aber da kommt dann die Komponente mit Eyeballing viel, viel mehr ins Spiel rein, um zu sehen, wo befindet er sich ungefähr. Und nicht nur den aktuellen Stand vermutlich sehen wollen, sondern tendenziell eher zu sehen, wo kommt er her, wo kann er hinkommen, von der Entwicklung her, vom Körper her vor allem jetzt. Natürlich ist so, dass Scouts immer primär die Spieler raussuchen wollen oder raussuchen, die extrem weit sind von der Entwicklung und einfach dominieren auf dem Platz. Und die dominieren dann nicht nur fußballerischen, sondern auch von ja, Führungsqualitäten, von wer das Sprachrohr ist sozusagen, wer Kapitän ist. Und da einfach auch extremes Bewusstsein und sensibel sein, dass man sieht, dass jemand, der schon eventuell extrem weit ist, der muss auch fußballerisch brutal hervorstechen, damit der auch ein Mehrgewinn ist. Sonst holt man sich tendenziell Spiele rein, die extrem weit sind, aber eventuell dann Spiele rauskegeln, die vielleicht nicht so weit sind, aber vom Fußballerischen eventuell auf gleicher Ebene sich befinden.
Thema Verletzungen wollten wir noch ansprechen.
Genau, Thema Verletzungen. Das ist auch eine super spannende Sache und super komplex. Es gibt dazu einige Studien, die Konflikte mit sich bieten. Also verschiedene Studiendesigns natürlich geben immer verschiedene Ergebnisse. Aber in der Regel ist es so, als Faustregel, sobald ein Spieler in den Wachstumsschub reinkommt, hat er erhöhtes Verletzungsrisiko. Das kann man auch wieder so schön erklären. Die Jungs, oder die Mädels auch natürlich, die als erstes in den Füßen wachsen, bekommen bei den Füßen tendenziell als erstes Probleme. Das heißt, wenn jemand bei 10, 11 anfängt zu wachsen, dann treten die ersten Verletzungen dort auf. Die Verletzungen folgen sehr, sehr schön dem Wachstumsverlauf. Das heißt, jemand, der dann sich direkt im Wachstumsschub oder unmittelbar danach sich befindet, die bekommen dann sehr, sehr viele Probleme in der Hüfte. Hüftbeuger beispielsweise ist ein klassisches Beispiel, wo einfach die Sehne sich extrem entzündet und einfach Überlastungserscheinungen bekommt.
Aber neuestes Phänomen, das bei uns im Umfeld ist Wachstumsfuge.
Genau, ja, das ist ein klassisches Stichwort dafür. Aber grundsätzlich ist so, im Wachstumsschub erhöhtes Verletzungsrisiko, wenn ein Spieler auch extrem viel wächst innerhalb von einer kurzen Zeit, ist auch ein zweiter Risikofaktor. Es gibt keine wirkliche Faustregel, wo man sagen kann, ab dem Zentimeter Maß, wo er gewachsen ist oder sie gewachsen ist, ist ein erhöhtes Verletzungsrisiko, weil es auch sehr von der Saison abhängt. Machen wir es noch ein bisschen komplizierter, tut mir leid. Aber im Winter zum Beispiel wachsen die Jugendlichen einfach nicht so viel. Die wachsen im Sommer eben wesentlich mehr. Das heißt, es ist auch saisonabhängig, wann jemand viel wächst. Beispielsweise, also wenn im Winter jemand vielleicht wesentlich mehr wächst, überproportional, dann ist es ein größerer Risikofaktor, als wenn er im Sommer gleich viel wächst. Einfach dadurch, weil man viel mehr draußen ist, viel mehr von der Sonne abbekommt und das sind einfach die saisonale Wachstumsphasen.
Da gibt es die Theorie, dass Spieler vor allem in den Pausen deutlich mehr wachsen. Stimmt das? Also so der Klassiker unter NLZs, den ich mitbekommen habe in den letzten Jahren, ist, dass über Winter, also ab Weihnachten eine Woche davor bis Mitte Januar rein, wirklich 4 Wochen gar nichts gemacht wird und man unfair überproportional viel Wachstum hat bei einzelnen Spielern. Stimmt das oder ist das Urban Myth?
Jein. Beides wirft zu. Zum einen ist es schon so, wenn man Sport wegnimmt, dass dann tendenziell mehr gewachsen wird, aber es liegt nicht am Sport, sondern es liegt sehr vermutlich eher an der Verfügbarkeit von Ernährungssachen. Also wenn man keine Nahrung zu sich nimmt oder wesentlich weniger als was man verbraucht, dann hat der Körper auch keine Ressourcen, um zu wachsen. Und wenn ich einfach extrem viel Sport wegnehme, dann fällt der pro Tag x Summe von Kilokalorien weg, die man verbraucht. Und die hat dann der Körper auf einmal zur Verfügung, um zu wachsen. Dementsprechend ist es nicht der Sport an und für sich, sondern einfach die Ernährung und sehr wahrscheinlich die Ernährung, die dann einfach der Einfluss ist. Plus die zweite Sache einfach, im Sommer, dass ich automatisch schon, wenn Saisonpause ist, wesentlich mehr wachsen. Das ist einfach der saisonale Wachstum, der so natürlich uns angeboren ist.
Jetzt hast du die Verletzungen angesprochen. Gibt es unterschiedliche Verletzungstypen in den unterschiedlichen Phasen? Kannst du da nochmal drauf eingehen?
Ja, also genau, das habe ich so ganz, ganz kurz angedeutet. In der frühen Wachstumsphase, wie gesagt, fängt es an unten am Fuß mit Überlastung von Achillesferse, Achillessehne. Geht dann hoch zu Patella primär und zu den Sehnenapparaten im Knie. Dann geht's hoch, also das, wie gesagt, mit dem Verlauf des Wachstums sozusagen ist das beschrieben jetzt. Dann geht's hoch zu Peak und kurz nach dem Peak vom Wachstum, wo dann primär die Hüfte verantwortlich ist. Alles noch Sehnen und Primärbänder. Und die Muskeln in dem Anfang des Wachstumsschubs sind gar nicht so wahnsinnig betroffen eigentlich. Also eher Überlastungsverletzungen, dadurch, dass repetitiv brutal viel gemacht wurde. In der zweiten Phase vom Wachstumsschub kommen dann mehr die Muskelverletzungen zu, weil einfach die Jungs und Mädels auch, bei denen ist es ein bisschen früher, an Muskelmasse zunehmen. Und dadurch haben sie dann auf einmal Muskeln. Und wenn sie die nicht relativ gesehen gut trainieren, dann kommen noch die Muskelverletzungen tendenziell dazu. Die Ferse kommen ein bisschen weg natürlich und auch die Knie kommen weg. Die Hüfte bleibt ein bisschen länger dabei. Das heißt, die ganze Problematik um Wachstumsfugen in der Hüfte sind noch ein bisschen länger, bis zum Ende des Wachstumsschubs eigentlich. Aus dem Grund, weil der Körper sich erst anpassen muss, dass die Muskeln so stark werden, dass sie das wirklich kompensieren können, die längeren Hebel kompensieren können sozusagen.
Jetzt haben wir im Laufe des Gesprächs 2 Stichwörter mit aufgenommen gehabt. Das eine war Biobanding und das andere Relative Age Effect. Lass uns mal noch beim Relative Age Effect bleiben. Wie steht der denn im Zusammenhang mit der biologischen Reifung? Dass wir da vielleicht nochmal klar trennen, was da der Unterschied ist.
Ja, guter Punkt, dass wir das klar trennen. grundsätzlich ist es so, dass die zwei sehr, sehr unterschiedliche Phänomene sind und unterschiedliche Konstrukte. Bei Konstrukte meine ich, wie sie zustande kommen. Relativer Alleseffekt tritt ein schon bei, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, 5, 6, 7 Jahren und auch übergreifend über Sportarten und Nicht-Sportarten. Das heißt, im Schach beispielsweise kommt auch auf einmal ein relativ alles Effekt zustande, der einfach nicht wirklich über physische Sachen erklärbar ist. Während hingegen der biologische Effekt oder biologische Reifungseffekt ja eigentlich erst dann zur Pubertät reinkommt. Das heißt, der Alters, wann es eintritt, ist schon mal komplett unterschiedlich und dementsprechend auch der zugrunde liegende Mechanismus. Und der zweite ist einfach, relative Alterseffekt ist genetisch gegeben, genauso wie der Reifungsgrade-Effekt sozusagen. Das heißt, die Spieler können einfach nichts dafür, dass sie entweder früh geboren sind oder einfach früh reifen. Zugrunde liegend ist es natürlich schwieriger und das ist auch die Krux gerade und vermutlich auch, warum das immer noch nach Jahrzehnten von Forschung, vor allem im relativen Alterseffekt, immer noch da ist, wie man sowas beheben kann und warum das überhaupt zustande kommt. die Theorien gerade gehen so ein bisschen mehr in die Richtung von Kognition, von Erfahrung, von sportspezifischer Erfahrung auch. Vor allem, wenn man dann 7, 8 Jahre ist und dann 10% mehr Erfahrung hat im Leben eventuell, dass sie dann einfach da schon dominieren. Und natürlich auch in dem Altersbereich, dass sie einfach schon größer sind. Aber das ist unabhängig von der biologischen Reifung, weil zu dem Zeitpunkt alle eigentlich gleich sich entwickeln. Der Unterschied kommt dann erst, wie gesagt, ab 10, 11, 12, wenn die einen früh sich entwickeln und die anderen spät. Das heißt, die zwei sind eigentlich getrennt, muss man getrennt betrachten. Auch Lösungsansätze sollte man getrennt betrachten in dem Bereich. Und ich bin gespannt eigentlich, wie die Vereine, auch Organisationen, das jetzt in den nächsten Jahren vielleicht auch angehen oder auch nicht.
Interessant dazu, wir hatten unsere letzte Episode mit Thomas Krücken, VfB-Nachwuchschef, und unter anderem die TSG, VfB, ich glaube der KSC, Mainz, Sandhausen, wenn ich mich nicht irre, die ja vor allem im U14-Bereich oder U13-Bereich eine eigene Runde starten möchten. Da gibt es jetzt noch nichts Konkretes, wenn ich mich recht entsinne, wo man genau sowas eben angehen könnte. Sowohl die Thematik des biologischen Reifeeffekts, aber auch des Relative Age Effects, weil in deinem Artikel sprichst du auch von, ich zitiere mal, kürzlich wurde von der englischen Premier League ein Turnier mit 4 Vereinen organisiert und durchgeführt, bei welchem 11- bis 14-jährige Spieler des körperlichen Reifegrads 85-90% der vorhergesagten Erwachsenengröße gegeneinander angetreten sind. Also man hat quasi Spieler genommen, die bei 85-90% ihres vorhergesagten Maximalgröße sind. Das Gleiche könnte man dann ja auch in diesem Format eines Turniers mit Relative Age Effect Kindern bzw. Faktoren machen.
Beispielsweise, genau. Also das wäre ein Lösungsansatz, der vielleicht auch aus der Praxis rauskommen kann. Und wenn das Interesse da ist, dass man sowas mal anstößt und einfach Erfahrungen sammelt. So war es auch beim Biobanding eigentlich, dass es aus der Praxis rauskam, dass die Trainer eigentlich gesagt haben, hey, lass uns doch das so mal probieren. Wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Wenn die Spieler positive Erfahrungen machen, wenn wir Trainer positive Erfahrungen machen, auch Eltern natürlich, weil die Eltern ja auch irgendwo dabei sein müssen und es unterstützen sollen, dann funktioniert das. Und so war es in England. Wie gesagt, Sean Cumming ist bei der FA dabei, dass die da zwar bei der FA dabei waren, aber die Vereine an die FA rangetreten sind und gesagt haben, lass uns da mal was machen. Da gibt's das. Wir sehen es, dass die Jungs extrem weit sind. Wie können wir die Späten vielleicht ein bisschen fördern? Wie können wir die drin behalten im System? Weil wir sehen, dass am Ende des Tages schon ein paar rauskommen. Jesse Lingard, klassisches Beispiel. Harry Keane, klassisches Beispiel. Chamberlain, klassisches Beispiel. Dass die schon rauskommen, nur dass sie halt auch Möglichkeiten gegeben werden müssen, dass die sich da entwickeln können. Und da ist Biobanding ein Beispiel gewesen, um die biologische Reifung irgendwo auf die gleiche Ebene wieder zu bringen, dass die auf dem gleichen Terrain sich begeben sozusagen, auf gleichen Augenebene und da die Möglichkeiten haben, einfach zu spielen. Und für die Trainer war es dann so das Feedback, dass sie gemeint haben, dass sie Sachen gesehen haben in Spielern, die sie davor nicht gesehen haben. Also klassisches Beispiel bei jemand, der früh ist, der dann tendenziell höher spielt, dass sie gesehen haben, dass er vielleicht dann technisch doch nicht so überragend ist, weil er sich ja extrem auf seine physischen Fertigkeiten verlassen hat. Während bei jemand, der spät ist und tendenziell ein bisschen drunten gespielt hat, waren auf einmal die Außendarstellung, diese Leadership-Fähigkeiten, also die Fähigkeiten zu führen und auch auf dem Platz zu stehen und auch mal seine Fertigkeiten als Spieler extrem herausstechen, weil er natürlich sich im 1-gegen-1 gegen jemanden, der 2 Köpfe größer ist, schwierig durchsetzen kann. Und so war einfach das Feedback von den Trainern, dass sie Sachen gesehen haben bei Spielern, die sie davor vielleicht nicht so im alltäglichen Trainingsbereich gesehen haben. Die Spieler haben das eigentlich genauso wiedergespielt. Die haben genau das Gleiche gesagt, dass sie mal gesagt haben, ja, jemand, der spät ist, boah, ich war auf dem Platz und konnte auch mal was sagen, weil meistens sind ja die klein sind, die trauen sich auch nichts zu sagen und sind dann die in der Kabine in der Ecke sitzen und schüchtern sind. Und das ist auch diese ganzheitliche Entwicklung eigentlich, die dann mit reinkommen kann, dass man nicht nur die fußballerischen Fertigkeiten trainieren kann, sondern auch psychische und auch Kognition und solche Sachen, von denen ich weniger Expertise habe, aber bei denen auch Spieler mal nach vorne gehen können und was ansprechen können, weil am Ende des Tages, wenn sie 17, 18 sind und eventuell den Sprung machen wollen und können und sollen, dann müssen sie diese Fertigkeiten haben. Und wenn sie das über Jahre lang nicht entwickeln können, dann entraubt man sozusagen einem Spieler die Möglichkeit, sich da auch zu entwickeln. Und das haben Spieler erkannt, auch obwohl sie 11 oder 12, 13 Jahre alt waren, erst, haben die gesagt, das war angenehm, das war schön. Auch Spieler, die ein bisschen frühreif dran waren, die haben gesagt, oh, ich werde mal gefordert. Das ist angenehm, dass ich da auch mal in Duelle reingehen muss, in Zweikämpfe und auch mal weggedrückt werde und merke, dass ich vielleicht dann mich nicht so 1-zu-1 durchsetzen kann. Und mittlerweile ist es so, dass es auf Vereinsebene in England durchgeführt wird, auf freiwilliger Basis natürlich. Die FA zwingt niemanden, aber die Vereine machen es sehr regelmäßig, weil sie auch nicht diesen, vor allem im unteren Bereich, nicht diese Ligasysteme haben, wie wir in Deutschland hier, und dementsprechend viel flexibler sind. Das heißt, im Süden, wo Bristol da ist, wo Bournemouth, Southampton, auch Chelsea und solche Vereine, Tottenham, die machen sehr, sehr viel lokal. Die sagen, lass uns treffen und wir machen das einfach mal.
Ganz kurz nochmal Biobanding, wenn du es nochmal definieren müsstest.
Ja, genau, das vielleicht auch vorab. Das heißt, ihr könnt zurückspulen dann gleich wieder. Es ist so, dass man die Jungs so einteilt, oder auch die Spieler allgemein, dass sie in der biologischen Entwicklung am gleichen Grad sind. Das heißt, wenn wir wieder dieses Prozent von der finalen Körpergröße als Maß nehmen, was gemacht wird und wurde, weil es am leichtesten ist, dann kann man sagen, zwischen beispielsweise 90-95%, die Spiele hole ich mir raus. Die Spieler können aus der U12 sein, 13, 14, 15, teilweise sogar U16, U17. Und die mixe ich da einfach alle rein und bringe die auf einen Platz, altersgruppenübergreifend und sozusagen, dass sie am gleichen Phase von Wachstum und von der biologischen Reifung sich befinden.
Jetzt haben wir wieder ziemlich viel in ein Thema reingeschaut und haben da auch verschiedene Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt, auch für den Breitensport. Also ich überlege mir jetzt gerade auch als B-Ligist mit einer normalen Jugendabteilung, wo ich eine Mannschaft besetzt habe, kann ich freie Spiele oder freie Turniere organisieren, wo ich sage, okay, meine FED-Jugend kommt zusammen und ich teile eben nicht nach den Altersbereichen ein, sondern sage einfach, ich nehme mal die größten 10 und die kleinsten 10 oder ich schaue mir einfach mal an, nehme meine technisch versiertesten 10 und meine physischsten 10. Also ich glaube, auch da gibt es durchaus Möglichkeiten, wie man das im Breitensport alles anwenden kann.
Absolut, ja. Und ich glaube, das ist auch das Schöne daran, dass es keine Faustregel gibt oder keine in Stein gemeißelte Regel, wie man was zu machen hat. Es ist einfach, um eine ganzheitliche Entwicklung von Spielern zu ermöglichen. Und es ist übergreifend auf alle Sportarten, alle Altersgruppen, alle Leistungsklassen eigentlich übertragbar. Und das hast du eigentlich schön gesagt, auch auf technische Sachen kann man das sehr schön anwenden. Die Bandbreite ist breit und man muss einfach nur, glaube ich, kreativ sein, um solche Sachen anzustoßen, Erfahrungen zu machen. Und normalerweise kommen solche Sachen aus meiner persönlichen Erfahrung, wir haben es in Saarbrücken gemacht, sehr, sehr gut an.
Da nochmal der Hinweis auf den Beitrag, wo das im Training, glaube ich, umgesetzt wird. Jetzt, um das Thema abzuschließen, so als Fazit von deiner Seite, 3 Aspekte im Thema biologische Reifung, die du den Hörern mitgeben möchtest. Das können sowohl Lösungsansätze sein, das können aber auch Mahnungen sein. 3 Sachen.
Also das Erste ist Sensibilisierung für das Thema. Einfach weiterentwickeln, dass man daran sich interessiert auch, dass man mehr wissen möchte und auch in dem Bereich einfach sich entwickelt, vom Fachlichen her. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, um einfach das besser einschätzen zu können. Ist einfach ein Thema, was vom Kontext her extrem wichtig ist, weil es einfach jeden Spieler, Spielerin betrifft im Nachwuchsbereich, jede Sportart und extrem große Implikationen hat. Wir haben sehr, sehr viele Punkte angesprochen, die Nischen. Es gibt so viele Nischen, in denen es reinpasst. Und da ist es extrem wichtig, dass man das auf dem Schirm hat zumindest und auch weiß, wie sowas ungefähr abläuft. Das Zweite ist dann die Umsetzung, glaube ich, dass man das auch misst irgendwo, idealerweise. Und das reicht allein, wenn man Körpergröße, Körpergewicht in regelmäßigen Abständen macht. Damit hat man schon sehr, sehr viel gewonnen, weil man einfach schon so viele Erkenntnisse gewinnen kann, wenn man gute Qualität von Daten hat, die man regelmäßig misst. Und das Letzte ist einfach auch nur mal Umsetzung dann konkret. Ich glaube, einfach probieren. Wenn man Ideen hat und kreativ ist, dass man sowas im Verein, mit anderen Vereinen, die man Partnerschaften hatte auch, was ja im Breitensport sehr oft der Fall ist, dass man Partnerschaften hat in der Region oder auch dann überregional, dass man da einfach sehr, sehr viel angeht mal und einfach experimentiert und guckt, was Anklang findet bei Spielern, Vereinen, auch bei Funktionären und sieht, wie sich Spiele entwickeln, weil am Ende des Tages ist es immer schwierig, sowas zu quantifizieren natürlich. Ist auch eine subjektive Komponente dabei und es wird nicht allen natürlich jetzt taugen und gefallen, das ist auch klar, aber die Grundkonsens, Grunderfahrung ist sehr positiv und da muss man einfach mal probieren und schauen, was dabei rauskommt.
Waren das drei oder waren das erst?
Das waren drei.
Okay, sehr gut. Dann lass uns direkt zur Abschlussfrage kommen. Die stellen wir ja allen unseren Gästen. Du hast eine Regel bzw. Vorgabe frei, die du allen Nachwuchsabteilungen der 25.000 Vereine in Deutschland zur Pflicht machen könntest. Und dabei ist egal, ob das jetzt Footbonaut oder Helix für jeden Verein ist oder ob das jeder Verein bekommt einen Kunstrasen oder jeder Verein kriegt ein Sponsoring von der Firma. Was wäre deine Vorgabe?
Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Also wenn ich nur meinen Hut als Wissenschaftler und von der biologischen Reibung aufsetzen darf jetzt hier, dann setze ich noch einen anderen vielleicht auf. Dann würde ich wahrscheinlich wieder sagen, dass sie einfach Größe, Gewicht messen. Das ist natürlich das Einfachste jetzt für mich gesagt. Darüber hinaus würde ich wahrscheinlich nicht verpflichtend, das klingt immer nicht so gut, aber Fortbildungsmaßnahmen investieren, glaube ich, und da macht ihr auch eine gute Arbeit in dem Bereich, dass man solche Sachen auch auf dem Schirm hat, dass man da sich regelmäßig in die Tiefe, aber auch in die Breite immer weiter sich entwickelt und dass man da so Möglichkeiten schafft, entweder regional, überregional, von Verbandsseite, von privater Seite, dass man da Sachen obligatorisch eigentlich verpflichtend machen sollte, unabhängig davon, ob es jetzt genau eine Technikübung 1:1 ist oder auch einfach, wie führe ich eine Mannschaft, wie ist in Ansprachen gemacht. Da ist die Bandbreite auch brutal breit eigentlich und das wäre, glaube ich, so meine Sache, wenn man anlegen, dass man sich da mehr kontinuierlich immer weiterentwickeln will, sowohl fußballerisch, vom Spezifischen, aber auch vom Menschlichen her.
Ludwig, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das geile Interview, das geile Gespräch. Ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema. Du hast es super rübergebracht und hoffentlich gibt es noch irgendwann einen zweiten Teil, wenn du weiter bist in deiner Forschung und wer weiß, was bei deiner Doktorarbeit rauskommt.
Super, vielen lieben Dank dir auch.
Spieltrieb, Doppelpass.
Das war Spieltrieb Episode Nummer 21 mit Ludwig Ruf und dem Thema der biologischen Reifung. Wenn ihr mehr zu dieser Thematik erfahren möchtet, könnt ihr in den Shownotes nachschauen oder ihr geht auf unseren Blog unter advance.football/blog. Dort haben wir alle interessanten Links und auch Bilder bereitgestellt. Wenn ihr mehr erfahren möchtet über Advanced Football und was wir für Trainer, aber auch Vereine machen, dann schaut gerne auf unserer Homepage vorbei oder auf unserer Plattform, dem Netflix für Fußballtrainer. Dort findet ihr unter anderem Lernvideos, ganze Trainingsübungen, ganze Trainingseinheiten und auch Webinare. Mir bleibt noch zu sagen, wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da oder ihr folgt uns auf Spotify, Deezer und oder YouTube. Bis zur nächsten Episode. Tschüss.